Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wer ist Gott? So hieß die Frage, die wir während der Sommerferien in den Predigten hier gestellt haben. Und wir haben uns jedes Mal mit einem Namen von Gott beschäftigt, den er sich selber gegeben hat, mit dem er sich Menschen vorgestellt hat, damit wir ihn so anreden können oder den Menschen ihn gegeben haben, weil es zu der Situation passte, die sie mit Gott erlebt haben. Heute ist die letzte Predigt in dieser Themenreihe und wir haben das Thema gewählt: Wer ist Gott? Der treue Gott. Eine Bezeichnung, die Gott sich selber gibt in 5. Mose 7, Vers 1 bis 11. In Vers 9 kommt diese Bezeichnung, der treue Gott, vor. Wir werden den Abschnitt gleich lesen. Letzte Woche haben wir hier Jasmin verabschiedet. Sie war 3 Jahre auf der Biblisch-Theologischen Akademie und sie sagte, was sie am meisten beeindruckt hat, war, dass sie am Anfang, bevor sie anfing, überhaupt nicht wusste, wie sie das finanziell schaffen sollte und dass sie jetzt nach 3 Jahren sagen kann, Gott hat mich durchgetragen. Gott stand zu seiner Berufung, die er mir gegeben hat. Er hat mich durchgetragen. Wir als Familie haben vor einigen Monaten eine Entscheidung treffen müssen, die uns die Sicherheit in bestimmten Dingen weggenommen hat. Und wir haben bewusst sagen müssen, wir möchten Gott vertrauen, dass er, wenn er uns diese Entscheidung aufs Herz legt, auch dazu steht, dass er uns versorgen wird. Arne König hat letzte Woche in der Predigt eine Verheißung genannt, dass die Versuchungen, die über uns kommen, die Anfechtungen, dass sie nie das übersteigen werden, die Kraft, die Gott uns gibt. Wir haben Verheißungen in der Bibel, die weit über dieses irdische Leben hinausgehen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Und dennoch fragen wir uns, wenn wir ganz ehrlich sind, doch auch ab und zu, reicht es wirklich? Reicht es wirklich, einfach nur zu glauben? Was wird Gott von meinem Leben halten, wie ich gelebt habe, wo ich versagt habe, wo ich nicht so gelebt habe, wie er es gesagt hat? Reicht es wirklich, an ihn zu glauben? Und viele Christen fragen sich diese Frage in bestimmten Situationen. Woher wissen wir, dass Gott treu ist? Und das bedeutet ja, dass er zu seinem Wort steht, dass er sein Wort hält. Ein Aspekt, der uns hilft, das zu glauben und immer wieder neu unser Vertrauen auf den treuen Gott zu setzen, ist doch, dass wir auf Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgreifen können. Dass wir Erfahrungen gemacht haben, in denen Gottes Treue sichtbar und erlebbar wurde, auf die wir zurückblicken können und wir sagen, okay, weil es damals so war, will ich auch jetzt neu mein Vertrauen auf Gott setzen. Jetzt sind so richtig existenzielle Nöte aber glücklicherweise, zumindest in unserem Leben, nicht so oft, sodass der Erfahrungsschatz nicht so groß ist und die Situation ist ja auch immer wieder eine neue. Und dennoch werden wir in einem Psalm herausgefordert, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dennoch, jede Entscheidung, jede Glaubensentscheidung, die wir im Leben treffen, birgt immer wieder ein neues Risiko, weil Situationen im Leben immer wieder neu sind und nie sich eins zu eins wiederholen. Und zumindest in Bezug auf diesen Glauben an das ewige Leben, dass diese Zusage von Gott stimmt, hat keiner von uns Erfahrungen, dass das auch stimmt. Denn von uns sterblichen Menschen ist noch keiner aus diesem ewigen Leben zurückgekommen und hat uns davon erzählt. Jesus kam zurück. Es hilft uns auch, wenn wir auf die Vergangenheit anderer Menschen zurückschauen. Und ich fand es toll, letzte Woche zu erleben, wie viel wir in unserer Gemeinde zu berichten haben, was wir alles mit Gott erleben. Das hilft uns, selbst neues Vertrauen zu Gott zu schaffen, neues Vertrauen zu Gott zu fassen. Gott selber liefert uns eine Fülle an Beispielen in seinem Wort. Und wenn Gott sich im Alten Testament immer wieder vorstellt als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Gott sagt, ich bin derselbe, der an Abraham gewirkt hat, der an Isaak gewirkt hat und der an Jakob gewirkt hat. Du darfst dich auf mich verlassen, weil ich derselbe treue Gott bin, der zu ihnen gestanden hat. Und so ist das Volk Israel auch im Neuen Testament ein Modell, an dem Gott seine Treue demonstriert. Wir können an dem Volk Israel bis heute beobachten, wie Gott handelt, wie er zu seinen Zusagen steht. Paulus greift auf die Geschichte Abrahams zurück in Römer 4, um deutlich zu machen, was es bedeutet, durch den Glauben gerettet zu werden, durch den Glauben zu Gott zu gehören, zu Gottes Kindern zu gehören. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, dass das, was dem Volk Israel widerfahren ist, auch an Gerichtshandeln Gottes, dass es uns zur Warnung geschrieben ist und uns zum Vorbild, damit wir uns ein Beispiel daran nehmen und eben nicht in die gleichen Fettnäpfchen treten wie das Volk Israel. In Römer 8 endet Paulus mit großartigen Verheißungen für uns Christen und vielen von uns sind diese Verheißungen bekannt. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann, ja selbst der Tod nicht. Um deutlich zu machen, dass Gott wirklich treu ist, entfaltet Paulus dann in Römer 9 bis 11 Gottes Treue zu seinen Zusagen an Israel. Und er macht deutlich, wenn Gott an Israel untreu geworden wäre, wenn er seine Verheißungen an Israel nicht gehalten hätte, dann könnten wir uns auch auf die großartigen Verheißungen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann, dass Gott zu uns steht, wenn alles andere gegen uns steht. Dann könnten wir auch auf diese Verheißungen nichts geben. Aber weil Gott treu ist zu seinem irdischen Volk Israel, aus dem Grund dürfen wir Gott vertrauen, dass seine Verheißungen an uns auch wahr sind. Und so möchten wir uns heute mit einem Abschnitt aus dem Alten Testament beschäftigen, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, wo Gott sich selber als der einzige, alleinige Gott, als der treue Gott vorstellt. Ich möchte zunächst den Abschnitt vorlesen. Ihr dürft gerne vorne mitlesen. 5. Mose 7, die Verse 1 bis 11. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen und sie anderen Göttern, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Jetzt denken sicherlich einige, ich hätte mich im Text vergriffen. Nein, das ist nicht so, denn der Abschnitt geht weiter. Es heißt hier, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein ist. Der treue Gott, hier steht's, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Ich muss zugeben, ein ärgerlicher Text. Ein Abschnitt, den ich auch heute Morgen, das muss ich euch von vornherein sagen, nicht zu aller Zufriedenheit erklären kann. Ich kann Gott nicht erklären. Das Problem an diesem ersten Abschnitt ist doch, Verse 1 bis 5, dass Gott nicht so ist, wie wir ihn haben wollen. So stellen wir uns den lieben Gott nicht vor, dass er ganze Völker in Kanaan töten lässt, damit die Israeliten dort ihren Wohnraum nehmen können. Gott ist nicht in diesem Abschnitt der liebe Gott, sondern wir begegnen hier dem richtenden, dem zornigen Gott. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns Gott so zurechtzustutzen, bis er uns gefällt, sondern Gott hat das Recht, uns zurechtzustutzen, bis wir ihm gefallen. Und ich möchte uns einladen, diesen Abschnitt auf uns wirken zu lassen, 5. Mose 7, 1 bis 11, um Gott Gelegenheit geben, sich uns vorzustellen. Und wir werden sehen, dass wir den Gott der Rettung nicht bekommen ohne den Gott des Gerichts. Beides gehört zusammen, Rettung und Gericht gehört zusammen. Dass wir Gottes Liebe nicht bekommen ohne Gottes Gerechtigkeit, denn beides ist vereint in Gott, beides sind Eigenschaften Gottes. Ja, dass wir seine Treue nicht bekommen ohne seine Konsequenz. Ich möchte versuchen, uns ein bisschen in den Hintergrund dieses Abschnitts einzuführen. Im 3. Buch Mose macht Gott deutlich, dass ihm dieses Land gehört, in das er für sein Volk vorgesehen hat. Das heißt, Gott selber nimmt sich das Recht raus, weil das Land ihm gehört, dieses Land demjenigen zuzuordnen, dem er will. Und er hat es für sein Volk vorgesehen. Das wird schon in 1. Mose 12 deutlich, als er Abraham beruft, Abraham, der außerhalb dieses Landes wohnte, wo später Israel wohnte, den er beruft und dem er sagt, ich will dich in ein Land führen, das du bis heute nicht kennst, vertrau mir und geh dorthin, ich will dich segnen, ich will alle segnen, die dir begegnen und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann zieht Abraham los, er kommt in dieses Land und Gott sagt, dieses Land, auf dem deine Füße stehen, hier sollen deine Nachkommen eines Tages wohnen. Und diese Verheißung wird immer wieder erneuert, sie wird immer wieder wiederholt, denn es ging eine lange Zeit ins Land, bis Abraham im Land lebte und bis er dann auch die anderen Aspekte dieser Verheißung erlebte. 25 Jahre musste Abraham und Sarah warten, bis die Verheißung deutlich wurde, dass Abraham einen Sohn bekam. Habt ihr schon mal 25 Jahre gebetet und keine Antwort erhalten? Immer nur warte, es kommt irgendwann, bis Gott dann dieses Gebet erhört hat. Abraham und Sarah haben diese Erfahrung gemacht. Sie haben versucht, durch Umwege diese Verheißung selber zu erfüllen. Aber Gott hat deutlich gemacht, ich bin der treue Gott, ich werde zu meiner Verheißung an euch stehen. Ich werde meine Verheißung erfüllen. Und dann wird Isaak geboren nach 25 Jahren Wartezeit. Und das ist der erste, von dem dann dieses Volk Israel sich entwickelt. In 1. Mose 15 erneuert Gott diese Verheißung an Abraham, dass er das Land bekommen wird, dass er ihm das Land zuteilen wird. Und Gott sagt gleichzeitig in 1. Mose 15, dass dort Menschen wohnen, die gegen Gott sich gerichtet haben. Und dann kommt etwas Erstaunliches. Gott sagt, ihr werdet 400 Jahre warten müssen. Ihr werdet in einem anderen Land leben. Wir wissen, weil wir im Rückblick lesen können, dass es das Land Ägypten war, aus dem Gott dieses Volk Israel dann herausführen würde, was er getan hat nach den biblischen Berichten. Und nach diesen 400 Jahren erst würde das Volk dann in dieses Land einziehen dürfen und Gott würde das Volk, das dort wohnt oder die Menschen, die dort wohnt, richten. Das heißt, bevor dieser Abschnitt in 5. Mose 7 geschrieben wurde, lange davor, 400 Jahre vorher, hatte Gott schon angekündigt, dass die Menschen, die in diesem Land wohnen, das Land verlieren würden. Und wir bekommen einen kleinen Eindruck, wenn wir das 3. Buch Mose lesen, Kapitel 18, wie dieses Volk, das dort lebte, so beschaffen war. Das waren Menschen, die wirklich schlimme Dinge getan haben, die sich absolut gegen Gott gerichtet haben. Die haben ihre eigenen Kinder als Opfer für die Götzen dargebracht. Die haben in sexueller Hinsicht Dinge getan, die dort beschrieben werden, die absolut gegen Gottes Willen gerichtet waren. Sie haben sich immer wieder neu durch ihr Handeln gegen Gott aufgelehnt und Gott hat gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Er hat zugeguckt. Er hat das auch in Ninive getan. In Ninive hat er so lange gewartet, bis die Menschen sich zu ihm umgekehrt haben. Aber dieses Volk der Amoriter und die anderen, die in Kanaan gewohnt haben, sie haben sich nicht umgewandt und sind Gott gefolgt, sondern sie sind immer weiter diesen Weg gegangen gegen Gott. Und an dieser Stelle kündigt Gott an, dass das Maß voll ist, dass er diese Völker, die dort wohnen, vernichten wird, dass er sie richten wird. Jetzt, nach 400 Jahren und mehr, ist das Maß voll. Und wir lernen hier den Gott kennen, der radikal ist, der ganze Völker ausrottet aufgrund ihres Widerstands gegen Gott. Wir müssen sagen, dieses Handeln Gottes ist auch im Alten Testament eine Ausnahme. Gott ist nicht in der Regel der blutrünstige Gott, der ganze Völker vernichtet. Aber es wird hier berichtet, dass er so ist. Und das zeigt, dass Gott Sünde im wahrsten Sinne des Wortes todernst nimmt. Gott duldet keine Kompromisse. Gott ist hier absolut radikal. Alle und alles muss vernichtet werden. Die Israeliten sollen keine Ehen eingehen mit dem Volk, das dort ist, und sie sollen ihre Götzen vernichten. Die Frage ist, was hat das für uns als Christen heute zu bedeuten? Um direkt ein Missverständnis vorzubeugen, wir sind nicht aufgerufen, einen heiligen Krieg zu führen, um Gottes Reich zu bauen. Jesus hat sich auch gegen diese Vorstellung radikal gewandt. Und jeder, der zum Schwert greift oder zu Waffen greift, um Gottes Reich auszubreiten, der hat Jesus absolut missverstanden. Jesus sagt, wer zum Schwert greift, der wird zum Schwert umkommen. Als einer seiner Jünger zum Schwert greift und diesem Knecht der Tempelsoldaten das Ohr abhaut. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus hat ein Reich gebaut, das nicht auf Gewalt fußt, und er baut sein Reich, das nicht auf Gewalt fußt. Und kein Christ kann sich jemals auf die Lehren Jesu beziehen, um Gewalt anzuwenden. Das ist nicht unsere Berufung. Und dennoch steht auch im Neuen Testament etwas von einem Töten. Nicht Töten von Menschen, sondern Töten von Tätigkeiten und Einstellungen, die unser Leben zerstören, die gegen Gott gerichtet sind. So schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 5 und 6, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verhalten und Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht der Zorn Gottes über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Hier wird eine ganz ähnliche Sprache benutzt wie dort in dem alttestamentlichen Text. Und Paulus macht deutlich, Gott nimmt Sünde todernst. Tötet alles, was gegen Gott steht in eurem Leben. Habgier ist Götzendienst. Habt ihr schon mal euch auf der Zunge zergehen lassen? Wie stark bin ich gebunden an meinen Besitz und möchte immer mehr haben oder möchte das nicht abgeben, was ich habe? Götzendienst. Das ist unser Götze. Und Paulus sagt, tötet das alles. Dass wir keine Ehen oder Bündnisse mit Menschen eingehen sollen, die Jesus nicht folgen, wird in 2. Korinther 6 deutlich. Vers 14, macht keine gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Mir war das total wichtig, als ich auf der Suche nach einer Ehepartnerin war, die ich ja glücklicherweise gefunden habe, dass wir beide Jesus folgen. Denn was bringt das, wenn beide den Mittelpunkt ihres Lebens an einer völlig anderen Stelle haben, wenn beide ein völlig anderes Ziel im Leben haben? Du wirst doch nie am selben Ziel ankommen. Und Paulus warnt davor und sagt, macht keine gemeinsame Sache. Das bezieht sich auch auf die Ehe, aber auch auf andere Dinge, wo wir enge Verbindungen zu anderen Menschen eingehen, wo es darum geht, ein Ziel zu erreichen. Tut euch mit niemand zusammen, der andere Ziele hat, als Jesus im Mittelpunkt zu haben und Jesus zu folgen. Gott richtet in diesem alttestamentlichen Text. Und das wirkt auf uns bedrohlich. Das hören wir nicht gerne, wir haben lieber den lieben Gott. Ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott nimmt Sünde tot ernst. Gott hält sein Wort, er richtet. Im Hebräerbrief heißt es einmal im Neuen Testament, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. So ist Gott. Nur im Alten Testament? Letzte Woche klang das schon mal an, dass der Gott des Alten Testaments auch im Neuen Testament genau derselbe ist. Und ich komme zum nächsten Abschnitt, wo das deutlich wird und wo ich dann nochmal hier drauf zurückkomme. Gott hält sein Wort, er ist der treue Gott, er rettet. Und er macht dem Volk Israel deutlich, nicht weil ihr sündlos wärt, sondern weil ihr erwählt seid. Nicht weil ihr so zahlreich oder groß seid, sondern weil ich euch liebe. Ihr seid ja das Kleinste unter allen Völkern. Nicht weil ihr es verdient habt, sondern weil ich es euren Vätern schon lange zugesprochen habe, weil ich den Eid geschworen habe, dass ich ihnen dieses Land gebe und euch segnen will. Aus diesem Grund, allein aus diesem Grund, ihr habt es nicht verdient, ihr habt nichts dazu beigetragen, ihr seid es nicht wert. Allein meine Liebe zu euch motiviert mich, euch so zu führen. Die Geschichte mit Israel ist eine Liebesgeschichte Gottes mit Israel. Eine Demonstration der bedingungslosen Liebe Gottes. Denn Gott macht deutlich, ihr habt es nicht verdient, ihr habt nichts dazu beigetragen, ihr seid nicht sündlos. Das unterscheidet euch nicht von den anderen Völkern. Ihr seid auch nicht mächtiger. Ganz im Gegenteil, am Anfang wird deutlich, ihr seid schwächer als die Völker, die ich vor euch vertreibe. Ich bin derjenige, der euch den Sieg gibt und euch dieses Land gibt. Ihr habt nichts dazu beizutragen. In 1. Mose 22 wird berichtet, dass Gott diese Verheißung an Abraham noch einmal erneuert und dass er sogar schwört bei sich selbst, dass er gesegnet wird und dass er Nachkommen haben wird. Darauf bezieht sich dieser Abschnitt. Es wird hier davon geredet, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Er hat es erlöst aus der Gefangenschaft und im Neuen Testament nimmt Jesus das Passafest, wo gefeiert wird, diese Erlösung aus Ägypten und bezieht es auf sich und macht deutlich, dass er selber derjenige ist, der uns befreit aus der Sklaverei, nicht Ägyptens, sondern aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Getrenntsein von Gott. In der Wüste hat Gott sein Volk versorgt, er hat es gerettet. Israel war damals im Alten Testament der Weg zu Gott. Wenn du zu Gott kommen wolltest, dann musstest du zu Israel gehören erstmal, damit du eine Verbindung zu Gott bekommen konntest. An David wird die Verheißung gemacht, dass einer seiner Nachkommen oder dass sein Königruhm dauerhaft sein wird für ewig und dass ein Nachkomme sein wird, der die ewige Herrschaft antritt. Und im Neuen Testament kommt Jesus Christus und er erfüllt diese Verheißungen. Paulus macht in Galater 3, Vers 16 deutlich, dass er die Erfüllung der Verheißung ist, dass Gott durch die Nachkommen Abrahams segnen wird. Er ist der Segen für die Völker. Er, dieser Israelit, Jesus Christus, zu dem wir gehören müssen, um Zugang zu Gott zu kommen. Das heißt, der Weg im Alten Testament ging über Israel, der Weg im Neuen Testament geht über den Israeliten, über Jesus Christus, um zu Gott zu kommen. Gott hält sein Wort, errettet. Und alle, die an ihn glauben, werden gerettet. Was ist denn jetzt mit Gottes Zorn und mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Gericht? Paulus macht im Römerbrief deutlich, dass das, was er hier in diesem Abschnitt davor ankündigt, für die Völker, die in Kanaan wohnen, jedem von uns, dir und mir, gelten würde. Wir haben mal in einem Alpha-Kurs, in einem Glaubensgrundkurs darüber gesprochen, dass Gott im Alten Testament so zornig ist und im Neuen gar nicht mehr. Ich sage, echt? Lass uns mal Römer 2 lesen. Lies heute Nachmittag mal Römer, Brief, Kapitel 2. Da ist vom Zorn Gottes die Rede im Neuen Testament über alle Menschen. Und was bildest du dir überhaupt ein? So heißt es da, dass du denkst, du wärst davon ausgenommen. Jedem von uns gilt dieser Zorn Gottes. Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, aber im Neuen Testament vernichtet Gott doch nicht mehr alle Menschen. Stimmt. Lies Römer 3, da steht warum. Weil Gott eine Lösung gefunden hat, uns vor diesem Zorn zu bewahren. Er hat das Gericht auf Jesus abgeleitet, auf seinen eigenen Sohn. Jesus ist an diesem Kreuz auf Golgatha gestorben. Er hat deine und meine Schuld auf sich genommen. Er hat das Todesurteil auf sich genommen, das dir und mir gelten würde. Und das, liebe Freunde, ist der einzige Grund, warum uns der Zorn Gottes im Neuen Testament nicht mehr unmittelbar begegnet. Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen. Er hat das Gericht auf sich genommen. Gott hält sein Wort. Er rettet. Das heißt einmal im zweiten Korintherbrief, den, der ohne Sünde war, hat Gott zur Sünde gemacht. Haben wir das etwa verdient? Nein. Ich zumindest nicht. Und wenn wir der Bibel Glauben schenken, keiner von uns. Denn in Römer 3, Vers 23 heißt es, umsonst sind wir gerettet, gerechtfertigt worden. Epheser 2, Vers 8, aus Gnade und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir können nichts dazu beitragen, dass Gott uns rettet. Es ist sein freies Geschenk. So wie Israel unverdient gerettet wurde, so werden auch wir unverdient gerettet. Alles, was wir tun müssen, ist antworten und uns ihm anvertrauen. Ihm vertrauen, dass er sein Wort hält, dass er der treue Gott ist. Gott hält sein Wort, er richtet. Gott hält sein Wort, er rettet. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Von daher der letzte Abschnitt mit der Überschrift, Gott hält sein Wort, vertraue ihm. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein der ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote, die Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, also hängt es doch von unserem Handeln ab, oder nicht? Halte die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebete, dass du danach tust. Also doch Werke? Vielleicht doch nur Altes Testament? Ist das im Neuen Testament anders? Nein. Hört, was Jesus sagt. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Was? Johannes, Evangelium, Neues Testament. Johannes 14, Vers 21, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Hier geht es nicht darum, dass wir seine Gebote halten, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind, halten wir seine Gebote. Ich habe vorhin gesagt, du bekommst Gottes Liebe nicht ohne seine Gerechtigkeit. Wir bekommen Gottes Treue nicht ohne seine Konsequenz. Und du bekommst Gott nicht als Retter, ohne dass du ihn auch als Herrn annimmst. Das gehört beides zusammen. Jesus hat ein Recht darauf. Im Neuen Testament wird öfters das Bild von einem Kauf gebraucht. Er hat uns frei gekauft und er hat ein Recht erworben auf unser Leben, auf dein und mein Leben. Und aus dem Grund macht Jesus deutlich, dass es darum geht, seine Gebote zu befolgen, wenn wir gerettet sind. Das ist Nachfolge, dass wir ihm das Recht geben auf unser Leben, dass wir ihm das Recht geben, uns teilweise auch völlig verrückte Anweisungen zu geben, die wir ausführen im Vertrauen darauf, er ist der treue Gott, der uns führt, der zu seinem Wort steht und dem wir nachfolgen wollen. Unsere Nachfolge ist die Antwort auf Gottes Liebe in Jesus Christus. Jesus will nicht nur dein Retter, sondern er will auch der Herr in deinem Leben sein. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Gott hält sein Wort, er richtet. Das wurde im ersten Abschnitt deutlich. Wenn du diese Errettung von Jesus Christus noch nicht für dich persönlich angenommen hast, dann besteht heute die Möglichkeit, und ich möchte dich einladen, dass du das Angebot Gottes ernst nimmst und annimmst, diesen Zorn Gottes, der dir und mir gilt, den er auf Jesus Christus abgeleitet hat, dass dir dieser Zorn nicht mehr gilt, sondern dass du das Geschenk, das Gott dir macht, völlig unverdient, dass du es annimmst, ihm Recht gibst und sagst, ja, ich bin verloren ohne dich. Und ich möchte dir meine Schuld, mein Versagen bringen. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich danke dir, dass du dieses Geschenk der Vergebung mir machst. Und ich will in Zukunft dich Herr über mein Leben sein lassen. Gott hält sein Wort, er rettet. Und vielleicht hast du ja diese Rettung schon lange angenommen. Dann gilt für dich ein anderer Auftrag. Erzähl anderen davon weiter, denn es wäre doch völlig herzlos, Menschen, die in unserer Umgebung sind, die diese Rettung von Jesus Christus nicht kennen, denen der Zorn Gottes weiterhin gilt und das Todesurteil weiterhin gilt, ins offene Messer rennen zu lassen. Rede mit den Menschen, mit denen du auf der Arbeit, in der Schule oder wo auch immer in der Nachbarschaft zusammenkommst. Lass sie nicht ins offene Messer rennen, sondern mach sie darauf aufmerksam, Gott ist treu, er hält sein Wort, er rettet. Und es wird viele geben, die es gar nicht hören wollen. Sag's trotzdem, taktvoll, einfühlsam. Und vielleicht kommt der Tag, an dem diese Menschen Situationen in ihrem Leben erleben. Wir bekommen solche Leute oft in den Alpha-Kurs, die sagen, ich habe jahrelang Gott ignoriert, aber jetzt ist was passiert, sodass ich fragend geworden bin, erzähl mir mehr davon. Unser Auftrag ist nicht dafür zu sorgen, dass die Botschaft angenommen wird, sondern wir sind diejenigen, die aussehen, die weitergeben und Gott ist derjenige, der das weitergebraucht und jeder Mensch hat die eigene Verantwortung, es anzunehmen oder nicht. Wenn du Zweifel hast, ob du wirklich gerettet bist oder nicht, obwohl du schon lange mit Jesus gehst und ihm dein Leben anvertraut hast, dann lass dir neu sagen, es ist nicht dein Verdienst. Es ist reine Gnade, es ist ein Geschenk. Jesus hat alles getan und das reicht. Alles, was wir jemals dazu tun könnten, wird niemals reichen. Weil Gott sein Wort hält, dürfen wir ihm vertrauen. Weil er treu ist, dürfen wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und so möchte ich dich einladen, in dem Bereich deines Lebens, wo du heute Morgen ganz bewusst angesprochen wirst, und wir haben vorher dafür gebetet, in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes, dass Gott zu uns redet, dass du dein Vertrauen neu auf Jesus redest, auf Jesus legst, auf diesen Gott, der treu ist. Sei es im Bereich der Finanzen. Vertraue ihm, er hält sein Wort, er wird dich versorgen. In Bezug auf die Partnerwahl, vertraue ihm, rede mit ihm darüber, er wird für dich sorgen. In Bezug auf deinen Beruf oder vielleicht auch deine Arbeitslosigkeit, vertraue ihm. In Bezug auf deine Kinder, vertraue ihm. In Bezug auf Krankheit und Gesundheit, vertraue ihm. Er ist der treue Gott, er hält sein Wort. Er richtet, er rettet und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo ich euch einladen möchte, uns einladen möchte, kurz uns zu vergegenwärtigen, wo spricht Jesus in mein Leben durch diesen Abschnitt? Wo ist es an mir, ihm zu vertrauen? Und ihr habt so einen Zettel auf euren Plätzen gefunden, so einen kleinen DIN A6 Zettel, wo ihr die Möglichkeit habt, etwas draufzuschreiben und das zu unterschreiben, um das festzumachen, ja, ich möchte ihm ganz vertrauen. Dieser Zettel ist nicht für mich, sondern für dich. Und den darfst du in deine Bibel legen. Und ich glaube, oft ist unser Problem, dass wir mit einem treuen Gott leben, aber dass wir so schnelllebig sind, dass wir gar nicht mehr wissen, was er uns versprochen hat und was er gehalten hat. Und von daher möchte ich euch einladen, das schriftlich festzuhalten. Vielleicht in einem Monat, in zwei Monaten, zu Weihnachten, zum neuen Jahr, mal wieder rauszuholen und zu gucken, okay, damals am 26.08.2018 habe ich beschlossen, mein Vertrauen ganz auf Gott zu legen in diesem Bereich. Was hat sich seitdem daran getan? Und ich bin überzeugt, viele von uns werden einiges zu erzählen haben an einem der nächsten Anbetungs- und Gebetsabende oder im Gottesdienst, wie wir die Treue Gottes erlebt haben. Wer ist Gott? Er ist der treue Gott. Lass uns ein paar Minuten der Stille haben. Und wenn ihr hier keinen Stift habt, nehmt den Zettel gerne mit nach Hause und füllt ihn da aus. Und wir werden danach ein Lied singen, in dem es um unseren treuen, um unseren guten Vater geht.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.